Er wählt mit allen Konsequenzen. Das ist Ihr Tagungsthema. Und über dieses Tagungsthema möchte ich jetzt mit Ihnen nachdenken, systematisch, theologisch. Was heißt das eigentlich, er wählt, Gott erwählt? Und das Besondere dieser Tagung, wir haben es gestern gehört, ist, wir wollen das bedenken im Hören auf Gottes Wort. Also biblisch-theologisch uns diesem Thema nähern. Und wie das dann so ist, wenn man wirklich auf Gottes Wort hört, dann hört man oft anderes als das, was man gewöhnt ist. Gottes Wort widerspricht, Gottes Wort ist eine kritische Größe. Und deshalb werden wir, glaube ich, das ist meine Hoffnung, auch noch einmal die Konsequenzen heute Morgen in den Blick bekommen, die es hat, wenn man sich denn als von diesem Gott erwählt versteht. Das heißt aber auch, wenn Sie mir diese Aufgabe stellen, dass ich hoffe, dass Sie jetzt fit sind, denn wir haben einen ganz schönen Weg gemeinsam zu gehen. Wir werden erst etwas in die Dogmengeschichte gucken, zurückgehen zum Alten Testament, von dort dann ganz kurz nochmal einen Blick aufs Neue Testament, hin zu Nietzsche, denn die Religionskritiker kannten die Schrift, sie kannten sie in der Regel sehr gut und haben gut beobachtet. Dann will ich das Thema aufgreifen, was gestern liegen geblieben ist, Kirche und Israel, bevor ich mit Überlegungen zur Wählung, Gericht und Verwerfung auf die Schlussgerade einbiege und am Ende ganz kurz noch Überlegungen zur Wählung Jesu Christi. Also Sie sehen, wir haben einiges in diesen 60 Minuten vor und deshalb beginne ich biblischer Wählungsglaube und kirchliche Prädestinationslehre. Zwischen den biblischen Überlieferungen, in die Jens Adam gestern eingeführt hat, und unserem gegenwärtigen Nachdenken über Gottes erwählendes Handeln steht die traditionelle kirchliche Erwählungslehre, die sogenannte Prädestinationslehre. Diese hat von Augustin an bis weit in die Neuzeit hinein die westliche Theologie bestimmt und die kirchliche Verkündigung geprägt. Man kann den Inhalt dieser kirchlichen Prädestinationslehre leicht auf einen Satz bringen. Vor Anbeginn der Welt hat Gott bei sich darüber entschieden, welche Menschen er am Ende der Geschichte zur ewigen Seligkeit führt und welche Menschen er in die ewige Verdammnis stoßen wird. Vor Anbeginn der Zeit ist also über den Ausgang der Geschichte und des jüngsten Gerichts entschieden. Dabei stand für die kirchliche Tradition stets fest, dass nur ein kleinerer Teil der Menschheit gerettet, der größere aber verloren gehen wird. Diese augustinische Prädestinationslehre ist von dem Historiker und Philosophen Kurt Flasch als Logik des Schreckens bezeichnet worden. Fairerweise muss man sagen, in dieser Logik des Schreckens blieben auch die Reformatoren gefangen. So schreibt Calvin in seiner Institutio: Gott hat in seinem ewigen und unwandelbaren Ratschluss einmal, nämlich vor Grundlegung der Welt, festgestellt, welche er einst zum Heil annehmen und welche er andererseits dem Verderben anheimgeben will. Betrachtet man diese kirchliche Prädestinationslehre, so wird man urteilen müssen, mit der biblischen Rede von Gottes erwählendem Handeln hat diese Lehre nichts zu tun. Die meisten biblischen Überlieferungen, die von Gottes Erwählung sprechen, bezeichnen mit der Erwählung ein geschichtliches Handeln. Ein geschichtliches Handeln Gottes. Die Berufung Abrahams, die Erwählung Jakobs, die Herausführung Israels aus Ägypten, die Erwählung Davids im Alten Testament und die Erwählung von Juden und Heiden zum Gottesvolk im Neuen Testament. Wir haben gerade in der Bibelarbeit davon gehört. Und das erwählende Handeln Gottes richtet sich dabei in der Bibel auf die Aussonderung des Gottesvolkes. Auch dort, wo von erwählten Individuen die Rede ist, stehen diese entweder für das Volk, so Abraham oder Jakob, oder aber Einzelne, wie etwa die Könige, werden in einer spezifischen Funktion für das Volk berufen. Gerade die Erwählung der Könige verdeutlicht dabei, dass Erwählung auf eine geschichtliche Funktion der Erwählten zielt. Also der Erwählte bekommt eine Aufgabe hier und jetzt. Auch Abraham wird ja schon berufen, zum Segen für die Völker zu werden. Es lässt sich also sagen, während die biblischen Überlieferungen von einem geschichtlichen Handeln Gottes reden, abstrahiert die dogmatische Tradition von der Geschichtlichkeit des erwählenden Handelns Gottes. Aus der Wählung als geschichtlichem Handeln Gottes wird als Prädestination ein vorzeitiges Handeln Gottes. Dem entspricht zweitens, während die biblischen Überlieferungen von der Erwählung des Gottesvolkes reden, abstrahiert die dogmatische Tradition den Menschen von seinen Gemeinschaftsbezügen. Aus der Wählung Israels bzw. der Gemeinde von Juden und Heiden wird die Vorherbestimmung über das ewige Geschick des Einzelnen. Und eben deshalb kann die dogmatische Prädestinationslehre auch den dritten Aspekt biblischer Wählungsgewissheit nicht rekonstruieren, weil sich in der kirchlichen Prädestinationslehre die Prädestination auf das ewige Heil bzw. die ewige Verdammnis bezieht, wird verkannt, dass Erwählung auf eine geschichtliche Funktion der Erwählten zielt. Wolfhard Pannenberg, der im September dieses Jahres verstorben ist, Wolfhard Pannenberg hat deshalb die klassische Prädestinationslehre zu Recht als abstrakte Erwählungsvorstellung bezeichnet. Ich gebe Ihnen ein längeres Zitat. Abstrakt ist diese Vorstellung erstens wegen der Zeitlosigkeit der göttlichen Entscheidung in Abstraktion von der konkreten Geschichtlichkeit des göttlichen Erwählungshandelns, wie es in der Bibel bezeugt wird. Zweitens, wegen der Ablösung der als Gegenstand der Wählung vorgestellten Individuen von ihren Gemeinschaftsbezügen. Und drittens, wegen der Beschränkung der Wählungsintention auf die künftige Heilsteilhabe unter Absehung von jeder geschichtlichen Funktion der Wählten. Pannenberg fährt fort. Diese abstrakte Vorstellung von Erwählung ist weit entfernt von den biblischen Aussagen über die Erwählung des Volkes Israel oder auch einzelner Personen wie der Väter oder des Königs. Entspricht aber auch nicht den neutestamentlichen, insbesondere aber auch nicht den paulinischen Aussagen über die Erwählung der Christen. Soll heißen, um der Logik des Schreckens zu entkommen und eine realistische Erwählungslehre zu gewinnen, die Frage beantworten kann, was meint ihr Christinnen und Christen, wenn ihr von Gottes erwählendem Handeln redet, bedarf es des Rückgriffs auf biblische Überlieferungen, die von Gottes erwählendem Handeln reden. Und dabei weisen diese unterschiedlichen Überlieferungen eine erstaunliche Konsistenz auf. Ich komme deshalb zum ersten Punkt, Erwählung im Alten Testament. Erwählung wird im Alten Testament mit dem Begriff Bacha, erwählen, bezeichnet. Und wenn man sich jetzt allein auf die Texte beschränkt, in denen das Wort Bacha begegnet, dann findet sich der Gedanke der Erwählung des Volkes erst im deuteronomistischen Schrifttum, also in spätvorexilischer Zeit. Freilich kennt bereits der Prophet Amos die Vorstellung einer besonderen Erwählung derjenigen, die Gott aus Ägyptenland herausgeführt hat. Hört, was der Herr wider euch redet, ihr Israeliten, wider alle Geschlechter, die ich aus Ägyptenland geführt habe. Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt, darum will ich auch an euch heimsuchen, all eure Sünde. Amos spricht aber nicht von Bacha, erwählen, sondern verwendet das Wort Yada, erkennen. Soll heißen, das Deuteronomium hat den Gedanken der Erwählung also nicht erfunden, sondern auf den Begriff gebracht. Ups, danke. Die Kernaussagen des deuteronomischen Erwählungsgedankens finden sich dabei in Deuteronomium 7 zusammengefasst. Ich gebe Ihnen nun einen kleinen Ausschnitt. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des König von Ägypten. Nach Deuteronomium 7 gründet die Erwählung Israels allein in Gottes Liebe. Israel selbst hat keine Vorzüge gegenüber den anderen Völkern. Ausdrücklich heißt es, nicht weil ihr größer seid als alle Völker, hat euch Gott erwählt, Gott hat vielmehr das Kleinste unter allen Völkern erwählt. Und diese Wahl verdeutlicht nach Deuteronomium 10 etwas von Gottes Wesen. Gott setzt seine Macht zugunsten der Schwachen ein. Deuteronomium 10 heißt es, der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche. Also ein Panorama der Macht Gottes. Und nun heißt es, der Recht schafft, den Waisen und Witwen und die Fremdlinge lieb hat, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Gott wendet sich also gerade den klassischen Sozialfällen der altorientalischen und antiken Welt zu, den Witwen und Waisen und den Fremdlingen. Und die Erwählung Israels als des kleinsten aller Völker ist Ausdruck von genau dieser Liebe Gottes, die den sozial Ausgegrenzten gilt. Und eben deshalb, weil Gott sich den Schwächsten, den Schwachen, wir haben es ja auch eben in der Bibelarbeit gehört, vor allem den Sklaven zuwendet, deshalb realisiert sich die Erwählung Israels in der Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft. Wiederholt heißt es im Deuteronomium, ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. Die Erwählung Israels realisiert sich freilich nicht nur als Errettung Israels aus der Knechtschaft. Die Erwählung zielt darauf, dass Israel als Eigentumsvolk Gottes den Willen Gottes, der in der Zuwendung zu den Geringsten besteht, bezeugt. Und Israel bezeugt diesen Willen Gottes zum einen durch seine Existenz als ein aus der Knechtschaft befreites Volk. Allein dadurch, dass Israel als freies Volk unter den Völkern lebt, bezeugt es, was Gott will. Gottes Wille zielt auf die Freiheit des Volkes. Zum anderen soll Israel Gottes Willen aber dadurch bezeugen, dass es Gottes Gebote und Weisungen hält und so Gottes Willen entspricht. Deuteronomium 10, darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Deuteronomium 24, du sollst das Recht des Fremdlings und der Weise nicht beugen und sollst der Witwe nicht das Kleid zum Pfand nehmen, denn du sollst daran denken, dass du Sklave in Ägypten gewesen bist und der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum gebiete ich dir, dass du solches tust. Gottes Wille zielt auf die Freiheit, und diese Freiheit wird bewahrt, indem sie sozial ausgestaltet wird. Und nun kann man durchaus in Anlehnung an den Slogan der Französischen Revolution sagen, Gottes Wille zielt auf Freiheit und Brüderlichkeit. Und in der Tat, und das nur als Nebenbemerkung, finden Sie in den alttestamentlichen Rechtskorpora auch Bestimmungen, die auf die Rechtsgleichheit aller vor Gott zielen. In diesem Sinne könnte man sagen, Gottes Wille zielt auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit oder auf Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Gottes erwählendes Handeln, wie es im Deuteronomium auf den Begriff gebracht wird, zielt auf die freie Existenz eines Volkes, in dem Gleichheit und Solidarität geschichtliche Realität werden. Lassen Sie mich das noch an einem Punkt konkretisieren. Die Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten begründet im Deuteronomium auch das Gesetz, einen hebräischen Sklaven nach 7 Jahren freizulassen. Deuteronomium 15 heißt es, wenn sich dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, dir verkauft, so soll er dir 6 Jahre dienen. Im 7. Jahr sollst du ihn als frei entlassen. Und wenn du ihn freigibst, sollst du ihn nicht mit leeren Händen von dir gehen lassen, sondern du sollst ihm aufladen von deinen Schafen, von deiner Tenne, von deiner Kelter, sodass du gibst von dem, womit dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Und sollst daran denken, dass du auch Sklave warst in Ägyptenland und der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir heute solches. Dieser Text setzt die Existenz der Sklaverei noch als selbstverständlich voraus. Aber durch die Erinnerung an den Exodus wird das Sklavenverhältnis zeitlich befristet. Darüber hinaus wird das Sklavenverhältnis durch die in Aussicht gestellte Unterstützung als ein Arbeitsverhältnis auf dem Weg zur Selbstständigkeit verstanden. Kulturgeschichtlich ist das ein ganz besonderer Schritt, ein ganz bedeutender Schritt, nämlich ein erster Schritt auf dem Weg aus einer Sklavenhaltergesellschaft, der Weg zur Überwindung oder Umwandlung von Sklaverei in Lohnarbeit. Im Artikel Erwählung 1 in der TAE hat Horst Sievers deshalb formuliert, die Erwählung aus allen Völkern der Erde ist also nicht Selbstzweck, sondern dient einer der Gottheit Adonais entsprechenden Humanität. Es gibt einen Zusammenhang von Erwählung und Humanität. Das ist richtig, aber nicht präzise genug formuliert. Denn die Erwählung zielt nicht einfach auf Humanität, sondern auf eine rechtlich kodifizierte Humanität. Die Erwählung zielt nicht auf eine humanitäre Gesinnung, seid nett zueinander, sondern die Erwählung zielt auf ein humanes Recht. Und dabei ist das Kriterium der Humanität des Rechts, welche sozialen Sicherungs- und Aufstiegsmöglichkeiten es denen einräumt, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation klassisch rechtlos sind. Wenn ich das jetzt modern formulieren würde, dann würde ich sagen, die Güte des Gesetzes zeigt sich in der Sozialgesetzgebung. Und die Formulierung von Sievers aus der TAE müsste deshalb wie folgt präzisiert werden. Die Erwählung aus allen Völkern der Erde ist nicht Selbstzweck, sondern dient der Etablierung, Bewahrung und Verfeinerung eines der Gottheit Adonais entsprechenden Rechts- und Sozialstaates. Und unter Verzicht auf den Staatsbegriff könnten Sie sagen, Erwählung zielt auf eine neue soziale Realität, auf ein Volk von Befreiten, historisch müsste man sagen von freien Landbesitzern, die ihrerseits eine Rechtspraxis üben, die auf die Freiheit derer zielt, die jetzt noch in Sklaverei leben. Häufiger als von der Erwählung Israels redet das Deuteronomium von dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählt hat, damit sein Name dort wohne. Und das Deuteronomium konzentriert das ganze gottesdienstliche Leben Israels auf diesen von Gott erwählten Ort, also auf Jerusalem. Und was an diesem Ort geschehen soll, regelt insbesondere Deuteronomium 16. 3-mal im Jahr soll sich ganz Israel am Jerusalemer Tempel versammeln. Interessanterweise hat das Deuteronomium gar kein großes Interesse an den Opfern, sondern daran, dass Israel zusammenkommt, sich freut und gemeinsam Feste feiert. Du sollst fröhlich sein an deinem Fest. Das ist das Leitmotiv der deuteronomischen Festtheorie. Dass Israel sich vor seinem Herrn freue, das ist der Sinn seiner Feste. Und es entspricht nun der deuteronomischen Sozialgesetzgebung, dass an diesen Festen nicht nur die freien Landbesitzer, sondern auch die Sklaven und die Fremden, die Waisen und die Witwen teilnehmen sollen. Die Ausgrenzung dieser Bevölkerungsgruppen wird im gemeinsamen Mahl überwunden. Indem die Sklaven und Fremden, die Witwen und Waisen an der Mahlfeier teilnehmen, werden diejenigen in die Einheit Israels integriert, die ansonsten ausgeschlossen bleiben. In der Mahlgemeinschaft erscheint, so der Alttestamentler Matthias Köckert, die Gleichheit aller vor Gott. Festfreude und Mahlgemeinschaft versammeln Israel zu einer Gemeinschaft, die die Ordnung der Welt unterbricht. So kommt es im Gottesdienst zur Selbstdarstellung Israels als einer geschwisterlichen Gemeinschaft von Gleichen. Das heißt, die Erwählung eines spezifischen Ortes durch Gott, wie sie das Deuteronomium lehrt, schafft einen Raum in der Welt, in dem das Ziel von Gottes Willen seine Darstellung findet. Die gemeinsame Festfreude erinnert daran, dass Gottes Wille auf eine geschwisterliche Gemeinschaft von Gleichen zielt. Die Gottesdienste Israels stützen damit zum einen die auf Egalität zielenden Bestimmungen des Deuteronomiums. Zum anderen aber stellt jeder Gottesdienst eine bleibende Herausforderung des Rechts dar. Denn die Antizipation der Gleichheit, auf die das Recht zielt, offenbart das Ungenügen des gegenwärtig verwirklichten Rechts. Ja, im Gottesdienst, so die Konzeption des Deuteronomiums, ist immer schon mehr möglich, wird immer schon deutlich sichtbarer, worauf Gottes Wille zielt, als im faktischen Recht. Insofern fordern die Gottesdienste Israels das Rechtssystem heraus, seine auf Egalität zielenden Bestimmungen immer weiter zu verfeinern. Und wie die Erwählung Israels auf ein Volk zielt, das Gottes Rechtswillen bekundet, indem es den sozial Ausgeschlossenen Rechtssicherheit gewährt, so zielt die Erwählung Jerusalems auf einen Ort, an dem das Ziel von Gottes Rechtswillen, eine geschwisterliche Gemeinschaft von Gleichen, im Kult ihre öffentliche Darstellung findet. Ist das jetzt nur Deuteronomium? Aber wenn es nur Deuteronomium wäre, muss man sagen, das Deuteronomium hat erstmals konzipiert, was Erwählung heißt. Aber auch in anderen biblischen Überlieferungen findet diese Theologie Resonanz. Wie die Erwählung Israels nach dem Deuteronomium auf ein Volk zielt, das Gottes Rechtswillen realisiert, zielt etwa die Erwählung des Königs nach Psalm 72 auf eine Herrschaft, durch die Gottes rettende Zuwendung zu den Armen erfahren werden kann. Also man hat die Vorstellung, der König ist erwählt, aber er ist erwählt zu einer bestimmten Funktion. Und diese Funktion wird beschrieben im Gebet: Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen und den Armen helfen und die Bedränger zermalmen. Der König ist Rechtshelfer Gottes zugunsten der Armen und Elenden. Und das Deuteronomium überträgt nun diese Funktion des Königs, für Recht zu sorgen und den Armen ein Rechtshelfer zu sein, auf ganz Israel. Nicht nur der erwählte König, sondern das ganze erwählte Volk soll den Armen ihr Recht schaffen. Und diese Entwicklung findet dann ihren Abschluss bei Deutero-Isaia, der im babylonischen Exil die Erwählung des Königs auf das Volk überträgt. In Jesaja 42 spricht Gott Israel als mein Knecht und mein Erwählter an. Und damit überträgt Deutero-Jesaja explizit zwei Königstitel auf das Volk. Von der Erwählung Davids und der Erwählung des Zions redet Deutero-Jesaja demgegenüber nicht. Schauen wir uns den Text an. Ich habe ihn etwas gekürzt. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Völker bringen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisung. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Während das Deuteronomium sich auf die Erwählung Israels aus den Völkern konzentriert, tritt bei Deutero-Jesaja die Funktion des erwählten Israels für die Völker in den Vordergrund. Nicht nur in Israel soll Gottes Recht, seine Tora realisiert werden, sondern auch unter den Völkern. Und wie in Deuteronomium das Kriterium des Rechts darin gesehen wird, dass es den Schwächsten in der Gesellschaft Recht schafft, so erweist sich das Recht, das Israel unter die Völker bringt, nach Jesaja 42,7 darin, dass es die Gefangenen aus dem Gefängnis führt. Das Recht kommt also auch hier jenen zugute, die in der Antike weithin rechtlos waren, nämlich den Gefangenen. Ganz konkret gesprochen sind das Kriegsgefangene, sind das politisch Inhaftierte wie Johannes der Täufer und überschuldete Menschen. Und das Recht, das der Gottesknecht den Völkern bringt, soll genau diesen Menschen, diesen rechtlosen Menschen zugutekommen. Das Recht, das Israel unter die Völker bringt, ist ein Recht der Freiheit, das seine Humanität gerade im Umgang mit denen beweist, die von sich aus kein Recht geltend machen können. Im Blick auf die alttestamentlichen Überlieferungen lässt sich zusammenfassend sagen, im erwählenden Handeln bindet Gott sich an sein Volk Israel, um sein Recht in der Geschichte zu verwirklichen. Gott bindet sich an ein Volk, um sich in der Geschichte als rechtschaffender Gott finden zu lassen. Er setzt sich damit in dieser Geschichte zugleich aufs Spiel. Gottes Recht kann durch die Erwählten auch verstellt und unsichtbar werden. Dennoch hält Gott, darauf verweist der Begriff der Treue Gottes, der sich mit dem Erwählungsgedanken verbindet, an dieser Form der Durchsetzung seines Rechts fest. Obwohl Menschen Gottes Recht verstellen können und es missbrauchen können, hält Gott, der Begriff der Treue Gottes, hält Gott an seinem Willen fest, sein Recht durch Menschen bezeugen und aufrechten zu lassen. Mir scheint wichtig zu sein, dass wir zurückgehen, wenn wir von Erwählung reden und wirklich biblisch-theologisch von Erwählung reden wollen, auf die Texte, die erstmals von Erwählung geredet haben, Deuteronomium, auch die Königstheologie und Deutero-Jesaja, um den Horizont zu sehen, vor dem Erwählung biblisch verstanden werden muss. Ich komme jetzt zu einem zweiten, kürzeren Punkt und ich kann mich kurz fassen, weil dazu gestern Abend und heute schon einiges gesagt worden ist, Erwählung im Neuen Testament. Ich möchte Sie nur noch einmal auf zwei Stellen hinweisen, die noch nicht präsent waren. Der neutestamentliche Erwählungsgedanke stimmt in zweierlei Hinsicht mit dem alttestamentlichen überein. Zum einen ist Gottes Erwählung auch im Neuen Testament Ausdruck seiner Zuwendung zu den gesellschaftlich Exkludierten. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus: Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Paulus formuliert hier gerne sehr ausführlich. Jakobusbrief fasst es kürzer und sagt, Gott erwählt die Armen in der Welt. Also auch hier diese Zuwendung zu denen, die am Rande leben. Aber zum anderen wird Erwählung Gottes auch im Neuen Testament funktional verstanden. Sie zielt auch hier auf eine Transformation gesellschaftlicher Prozesse. Nicht, dass Gott das Schwache und Törichte wählt, also diejenigen, die keinen Anteil an den Segnungen des Bildungs- und Wirtschaftssystems ihrer Zeit haben, zielt nach Paulus auf eine Umwertung aller Werte. Das, was nichts ist, hat Gott erwählt, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und im Jakobusbrief sind die Folgen der Erwählung der Armen wesentlich konkreter gefasst. Die Aussage, dass Gott die Armen erwählt, begegnet im Kontext einer Auseinandersetzung um die rechte Sitzordnung im Gottesdienst. Der Brief argumentiert, weil Gott die Armen erwählt, dürfe auch in der Sitzordnung kein Unterschied zwischen Reichen und Armen gemacht werden. Die erwählte Gemeinde lässt sich somit als ein erwählter Ort Gottes in dieser Welt verstehen, an dem die Differenz von Herr und Knecht, von Arm und Reich zugunsten der Ehrung der Armen überwunden ist. Man könnte mehr sagen zur Erwählung im Neuen Testament. Wir haben schon davon gehört. Ich gehe deshalb weiter zu meinem dritten Punkt, Friedrich Nietzsches Wissen um das politische Dynamit des biblischen Erwählungsgedankens. Eine Lektüre der biblischen Texte zeigt, Gott erwählt das Geringe und Verachtete und eben deshalb auch Israel als das kleinste aller Völker. Die Erwählung zielt dabei auf gesellschaftliche Transformationsprozesse. Im erwählten Volk soll Gottes Wille so realisiert werden, dass es tendenziell zur Aufhebung der Unterscheidung von Herr und Knecht kommt. Deshalb zielt das Deuteronomium auf die Umwandlung von Sklaverei in Lohnarbeit. Und deshalb heißt es bei Paulus explizit, in Christus ist weder Herr noch Knecht. Die mit dem Erwählungsgedanken verbundene Umwertung aller Werte, die Verbindung des Erwählungsgedankens mit der Aufhebung der Sklaverei, hat wie kein anderer Friedrich Nietzsche erkannt. Nietzsche hat klar gesehen, worum es beim biblischen Erwählungsgedanken geht. Nietzsche versteht das Christentum als Religion des Mitleids mit den Schwachen. Als Religion des Mitleids wirke das Christentum dem Fortgang der Evolution entgegen, indem es deren treibende Kräfte, die starken, instinktgetriebenen Menschen, hemme. Das Christentum stemmt sich nach Nietzsche gegen die Kraft des gesunden Lebens, indem es das den eigenen Instinkten folgende Leben als verworfenes charakterisiert. Im Christentum sei der starke Mensch der verworfene Mensch. Als erwählt dürften sich demgegenüber gerade die Verlierer fühlen. Dass nicht die Starken, sondern die Schwachen gut seien, diese Umwertung der Werte hat nach Nietzsche Paulus vollzogen. Und Nietzsche sieht, Paulus vollzieht diese Umwertung der Werte, indem er die Erwählung der Schwachen predigte. Nietzsche sagt, nochmals erinnere ich an das unschätzbare Wort des Paulus. Was schwach ist vor der Welt, was töricht ist vor der Welt, das Unedle und Verachtete vor der Welt, hat Gott erwählt. Das war die Formel, in hoc signo, in diesem Zeichen siegte die Dekadenz. Mit der Predigt von der Wählung der Schwachen sei Paulus dem Gesetz der Evolution entgegengetreten, habe dem Leben seine Kraft genommen und es so dem Untergang zugeführt. Nietzsche liest diesen Prozess jetzt zweifach, zum einen evolutionsgeschichtlich, andererseits aber auch historisch. Im Blick auf die Evolution müsste man mit Nietzsche sagen, die Evolution fördert die Starken. Die Evolution fördert die Starken. Die Erwählung Gottes entgegen der Tendenz der natürlichen Selektion die Schwachen. Zitat, das Mitleiden kreuzt im ganzen Großen das Gesetz der Entwicklung, welches das Gesetz der Selektion ist. Es erhält, was zum Untergang reif ist. Es wehrt sich zugunsten der Enterbten und Verurteilten des Lebens. Und dieser Kampf zwischen Evolution und Erwählung wird nach Nietzsche zu einer bestimmten Zeit gefochten, nämlich zur Zeit des Römischen Reiches. Das Römische Reich ist für Nietzsche der Ausdruck eines starken und erfolgreichen Lebenswillens. Und dieses Reich, das militärisch nicht zu besiegen war, ist nach Nietzsche vom Christentum durch die Lehre von der Erwählung der Schwachen besiegt worden. Nochmal ein kräftiger Ausdruck von Nietzsche. Das Christentum war der Vampir des Imperium Romanum. Es hat die ungeheure Tat der Römer, den Boden für eine große Kultur zu gewinnen, die Zeit hat, über Nacht ungetan gemacht. Nietzsche betont hier zwei Sachverhalte, die theologische Exegese oftmals ausblendet. Zum einen ist für Nietzsche das Entscheidende gegenüber des Paulus nicht die jüdische Religion, sondern der römische Staat, das römische Weltreich. Die entscheidende Auseinandersetzung lautet für Nietzsche Paulus gegen Rom. Zum anderen erkennt Nietzsche die Kontinuität, in der das Christentum zum Judentum steht. Zitat, das Christentum ist einzig aus dem Boden zu verstehen, auf dem es gewachsen ist. Denn der Kampf gegen die Prinzipien Roms, gegen die Prinzipien der Sklavenhaltergesellschaft, hat in Judäa begonnen. Nun gebe ich Ihnen ein längeres Zitat, das Sie vielleicht kennen aus der Genealogie der Moral. Die Juden sind es gewesen, die gegen die aristokratische Wertgleichung, das heißt gut, ist vornehm, ist mächtig, ist schön, ist glücklich, ist gottgeliebt, mit einer furchteinflößenden Folgerichtigkeit die Umkehrung gewagt haben. Nämlich, die Elenden sind allein die Guten, die armen, ohnmächtigen, niedrigen sind allein die Guten, die leidenden, entbehrenden, kranken, hässlichen sind auch die einzig frommen, die einzig gottseligen, für sie allein gibt es Seligkeit. Dagegen ihr Vornehmen und Gewaltigen, ihr seid in alle Ewigkeit die Bösen, die Grausamen, die Lüsternen, die Unersättlichen, die Gottlosen. Ihr werdet auch ewig die Unseligen, Verfluchten und Verdammten sein. Und nun ein besonderer Satz. Man weiß, wer die Erbschaft dieser jüdischen Umwertung gemacht hat. Und nach Nietzsche hat eben Paulus diese Erbschaft angetreten und den jüdischen Kampf gegen das Aristokratische, gegen Rom fortgesetzt. Im Letzten geht es bei diesem Kampf immer um Rom gegen Judäa, Judäa gegen Rom. Es geht um die historische Auseinandersetzung zwischen einer Sklavenhaltergesellschaft und einer Gesellschaft, die auf die Gleichheit aller zielt und deshalb tendenziell die Sklaverei überwindet. Und diesen Kampf hat Nietzsche als Sklavenaufstand in der Moral bezeichnet. Und Nietzsche meinte, dass der Erwählungsglaube die innere Kraft dieses Aufstands gewesen sei. Und damit hat er meines Erachtens die politische Bedeutung des Erwählungsgedankens genauer erfasst als all jene theologischen Deutungen, die die geschichtlichen Wirkungen dieses Gedankens ausblenden. Ich gebe Ihnen noch ein letztes Nietzsche-Zitat. Die Gleichheit der Seelen vor Gott. Diese Falschheit, dieser Vorwand für die Ranküne aller Niedriggesinnten, dieser Sprengstoff von Begriff, der endlich Revolution, moderne Idee und Niedergangsprinzip der gesamten Gesellschaftsordnung geworden ist, ist christlicher Dynamit. Also für Nietzsche gibt es eine Linie vom jüdischen über den paulinischen Erwählungsglauben bis hin zur modernen Idee der Gleichheit aller Menschen und dem Ausdruck dieser Idee im freiheitlichen Rechtsstaat. Und meines Erachtens hat Nietzsche ihr genealogisch scharf beobachtet. Gottes erwählendes Handeln zielt auf die Universalisierung von Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Und unser moderner Rechtsstaat und unser moderner Rechts- und Sozialstaat hat etwas zu tun mit dieser Tradition, in der von Erwählung gesprochen wird. Muss ich Sie noch mal auffordern, einen weiteren Schlenker mitzugehen. Wir kommen noch mal auf ein anderes Thema. Viertens, Kirche und Israel. Ich war ja bisher weitgehend von den Übereinstimmungen zwischen alt- und neutestamentlichem Erwählungsgedanken ausgegangen. Wir müssen freilich auch die Differenzen in den Blick nehmen. Die zentrale Differenz besteht in der Frage nach dem Objekt der Erwählung. Während im Alten Testament der Wille Gottes in Israel seine Darstellung finden soll, kommt es nach dem Neuen Testament in den urchristlichen Gemeinden zur Verwirklichung von Gottes Willen. Damit stellt sich die Frage nach dem Verhältnis dieser beiden Größen, dem Volk Israel auf der einen Seite und der Kirche aus Juden und Heiden auf der anderen Seite. Und diese Fragestellung ist im Neuen Testament insbesondere von Paulus bearbeitet worden. Drei Kapitel seines Römerbriefes widmet Paulus der Frage, warum sich die Mehrheit Israels der neuen Jesusbewegung verweigert hat. Ich kann Ihnen jetzt nicht die gesamte Argumentation aufzeigen und möchte es auch so tun, dass ich daran eine systematische Argumentation anschließe. Deshalb nur einen Gedanken aufgreifen, den Paulus am Ende von Römer 9 entfaltet. Paulus argumentiert dort, dass Israel zwar das Gesetz habe, aber in seiner Mehrheit die Gerechtigkeit verfehlt habe. Demnach läge die Differenz zwischen den christlichen Gemeinden und der Mehrheit Israels in einer unterschiedlichen Verhältnisbestimmung von Gesetz und Gerechtigkeit. Bedenkt man, dass die Erwählung auf die Bezeugung des Rechtswillens Gottes zielt, dann betrifft eine differente Verhältnisbestimmung von Gesetz und Gerechtigkeit das Zentrum des Erwählungsglaubens. Und in der Tat können an dieser Stelle Differenzen aufbrechen, die dazu führen, dass sich das erwählte Volk seit Christi kommen in der Duplizität des Volkes Israels einerseits und der christlichen Gemeinden aus Juden und Heiden andererseits darstellt. Also folgen wir mal diese Spur. Es könnte sein, dass es an der Verhältnisbestimmung von Gesetz und Gerechtigkeit liegt, dass die Wege von Israel und der Kirche auseinandergegangen sind. Schon der Umgang des irdischen Jesus mit den Bestimmungen der Tora hat unter den Gesetzeslehrern für Irritation gesorgt. Markus 2,16 hält diese Irritation fest. Als die Schriftgelehrten und den Pharisäern sahen, dass Jesus mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Isst er mit den Zöllnern und Sündern? Wenn Jesus sich den Gesetzesbrechern zuwendet, dann muss das von den Hütern des Rechts als Infragestellung des Gesetzes verstanden werden. In der Perspektive des Rechts und auch der Religion kann man die Zöllner durchaus als Sünder verstehen. Sie missbrauchen ihr Amt, um andere auszubeuten und handeln, als ob es keinen Gott und keine Gerechtigkeit gäbe. In der Perspektive des Gesetzes sind diese Zöllner Menschen, die beharrlich das Vertrauen in staatliche oder substaatliche Institutionen zerstören, die nicht nur lieblos sind, sondern den Erfolg von Lieblosigkeit demonstrieren und die Hoffnung auf innerjüdische Solidarität in einer Zeit der Fremdherrschaft zerstören. In dieser Perspektive erscheinen die Zöllner als Agenten der Macht der Sünde, die Vertrauen erschüttert, Lieblosigkeit generiert und Hoffnungslosigkeit verbreitet. Und wenn Jesus sich nun genau diesen Menschen, den Zöllnern, zuwendet, dann muss das in der Perspektive des Gesetzes als ein Affront gegen das Gesetz und gegen die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit verstanden werden. Doch Jesus wendet sich den Zöllnern zu, weil er sie zunächst nicht in ihrer Schuld sieht, sondern in ihrer Not wahrnimmt, nämlich als Menschen, die durch Gesetz und Religion gesellschaftlich isoliert worden sind. Jesus macht also mit seiner Aktion auf die Exklusionsprozesse des Rechts aufmerksam. Jesus macht darauf aufmerksam, dass auch Recht und Gesetz Menschen ausgrenzen können. Jesu Zuwendung zu den Sündern und Zöllnern sensibilisiert für die Ausgrenzungsprozesse des Rechtes. Das Recht produziert immer auch Outlaws, Menschen, die nicht dazugehören. Mit Jesus und den Pharisäern stehen sich so schon im Judentum zwei unterschiedliche Einstellungen zu Gottes Gesetz gegenüber. Beiden, sowohl Jesus und der Jesusbewegung, als auch den Pharisäern, geht es um die Bezeugung, um die partielle Verwirklichung von Gottes Willen, der in der Tora bekundet ist. Es geht also nicht um den Gegensatz von Liebe und Gesetz. Es geht vielmehr darum, ob man Gottes Rechtswillen besser dadurch realisiert, dass man Rechtsschulen bildet, die das Recht auslegen und im Sinne einer Kasuistik immer weiter verfeinern, oder ob man in der Perspektive der von der Tora geforderten Barmherzigkeit jeweils konkret entscheidet, was in einer bestimmten Situation das von Gott Gebotene ist. Also kein Widerspruch zwischen Gesetz und Liebe, sondern die Frage, wie verwirklichen wir Gottes Willen? Indem wir das Recht immer genauer auslegen oder indem wir in jeder Situation neu fragen, was die Barmherzigkeit als eine zentrale Forderung des Gesetzes hier und jetzt gebietet. Und Jesus und die Jesusbewegung sagen, wo es jetzt zu normativen Konflikten kommt, wo nicht deutlich ist, was getan werden soll, da soll durch Empathie, durch Barmherzigkeit ermittelt werden, was hier und jetzt dem Gesetz angemessen ist. Die Pharisäer und das sich nach 70 nach Christus herausbildende Judentum haben sich auf diesen Ansatz nicht eingelassen. Sie haben auch weiterhin stärker auf die guten Kräfte des Gesetzes vertraut, das sich in Israel in unterschiedlichen Situationen ja immer wieder bewährt hat. Auch hier ist man an einer lebensförderlichen Verfeinerung des Gesetzes interessiert, aber eben auf dem Weg seiner legalen Auslegung, seiner Weiterschreibung. Weil die Jesusbewegung das Gesetz im Licht der Barmherzigkeit las, machte sie kritisch darauf aufmerksam, dass das jüdische Gesetz Ausgrenzung vollzieht. Und eine zentrale Form von Ausgrenzung ist dabei vom irdischen Jesus kaum wahrgenommen worden. Es scheint so, dass der historische Jesus für diese Ausgrenzung erst selbst sensibel werden musste. Die Tora operiert mit der Unterscheidung Israels und der Völker und konzentriert Gottes erwählendes Handeln auf sein Volk. Nicht wer von Haus aus Heide ist und Anteil haben will an der Wählungsgeschichte Gottes mit seinem Volk, der muss eben zuvor Jüdin oder Jude werden. Das Urchristentum hat diese Beschränkung des erwählenden Handelns Gottes auf sein Volk im Licht der Barmherzigkeit Gottes entgrenzt. Durch die Taufe werden Menschen aus den Völkern in diese Erwählungsgeschichte integriert, ohne zuvor Juden werden zu müssen. Und das muss für viele mit dem Judentum sympathisierende Menschen, die aber nicht zum Judentum übertreten wollten, eine große Befreiung gewesen sein. Und dieser Schritt dürfte maßgeblich den Erfolg der urchristlichen Mission mitbegründet haben. Im Rahmen dieser Entwicklung kommt es nun aber in der Tat dazu, dass Teile der Tora als für das Gottesvolk von Juden und Heiden nicht mehr verbindlich angesehen werden, und zwar insbesondere jene Komplexe, die in einem besonderen Sinn die jüdische Existenz ausmachen und sie vom kulturellen Leben ihrer Umgebung abheben. Die Forderung der Beschneidung, die Reinheitsgebote, aber auch die Sabbatordnung. Das heißt, die klassischen Identity Markers der jüdischen Existenz werden im Urchristentum als überholt betrachtet. Durch diese Entwicklung musste sich die Mehrheit Israels in ihrer Irritation durch die Gesetzeskritik der Jesusbewegung bestärkt fühlen. Die besondere Herausstellung eines Prinzips der Tora hat de facto die Einheit der Tora gesprengt und damit ein neues Gesetz geschaffen, in dem zudem im Zuge der Entgrenzung der jüdischen Erwählungsvorstellung Beschneidung, Reinheitsgebote und Sabbatordnung aufgehoben wurden, konnten Jüdinnen und Juden den Eindruck gewinnen, dass hier nicht nur die Einheit des Gesetzes angetastet wird, sondern Israel darüber hinaus genötigt werde, seine eigene Identität zugunsten eines übergeordneten Menschheitsprojekts aufzugeben. Und nun mute ich Ihnen einen zentralen Gedanken zu. Wenn der alttestamentliche Erwählungsgedanke besagt, dass Gott Israel erwählt hat, um seinen Rechtswillen zu bezeugen, dann musste die Auflösung der Einheit der Tora und der besonderen Identität Israels in Israel zumindest die Frage aufwerfen, ob man auf diesem Weg seiner eigenen Erwählung treu bleiben könne. Wenn der Erwählungsgedanke Gott, Israel und die Tora zusammenbindet, dann wird man dort, wo man sowohl die Einheit der Tora als auch die Identität Israels aufgibt, fragen dürfen, ob dort nicht auch ein anderer Gott verkündigt werde, dem zu folgen dann Götzendienst wäre. In diesem Sinn lässt sich das Nein Israels zum christlichen Glauben als Ausdruck der Treue Israels zu seiner eigenen Erwählung verstehen. Und weil die Mehrheit Israels, und ich würde jetzt sagen, nachvollziehbar in Treue zur eigenen Erwählung es abgelehnt hat, in der sich bildenden Kirche aufzugehen, deshalb existieren seit der Bildung der Kirche zwei Wege, auf denen Gott jeweils in Treue zur eigenen Erwählung gedient wird, nämlich der Weg Israels und der Weg der einen Gemeinde aus Juden und Heiden. Dieses Auseinandergehen der Wege ist meines Erachtens aber wiederum aus einer zweifachen Perspektive zu betrachten. Zunächst dürfen wir nicht die Tragik dieses Auseinandergehens verkennen, nicht das zugleich von Nähe und Differenz ist zum Saatbeet eines Antijudaismus geworden, unter dem Jüdinnen und Juden bis in die Gegenwart hinein leiden. Dennoch ist eine allein das tragische Element betonende Perspektive nicht angemessen. Wenn Israel oder die Kirche beide ihrer Wählung nach den Rechtswillen Gottes bezeugen, sich aber in der Verhältnisbestimmung von Recht und Gerechtigkeit einander herausfordernd und korrigierend unterscheiden, dann bezeugen sie gerade in ihrem Neben und hoffentlich auch in ihrem Miteinander Gottes Rechtswillen auf komplementäre Weise. Und das lässt sich zeigen, erstens im Blick auf die Leistungsfähigkeit und die Grenzen des Rechts, zweitens im Blick auf das besondere Gottesrecht der Tora und das allgemeine Recht der Menschheit und drittens im Blick auf die Besonderheit Israels und die Universalität der Kirche. Ich kürze an der Stelle etwas ab. Ich denke, man kann dieses Neben und Miteinander Israels so verstehen, dass Israel immer wieder auf die Leistungsfähigkeit von Recht und Gesetz aufmerksam macht, während die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften immer stärker die Gefahr der Ausgrenzung betonen. Israel verweist immer wieder auf das besondere Recht der Tora, während die Kirchen versuchen, Gottes Willen auch in anderen Rechtstraditionen unserer Welt zu erschließen. Und während es in der Kirche um eine neue Menschheitsgemeinschaft geht, betont Israel, dass diese Menschheitsgemeinschaft eine Gemeinschaft von Gemeinschaften ist. Ja, wir wollen einander nicht nur anerkennen, obwohl wir unterschiedlichen Gemeinschaften angehören, sondern gerade in dieser Fremdheit wollen wir einander anerkennen. Darauf pocht Israel gegenüber der Kirche seit 2000 Jahren. In seinem erwählenden Handeln erwählt sich Gott das Volk Israel und die Kirche aus Juden und Heiden, um seinen Rechtswillen auf differente, aber komplementäre Weise zu verkündigen. Gerade in ihrem spannungsvollen Neben und hoffentlich auch miteinander leisten Israel und die Kirche den Kulturen dieser Welt einen unverzichtbaren Dienst, indem sie ihnen Gottes Rechtswillen erschließen, und zwar auf eine differenzierte, die normativen Kräfte zugleich stärkende und irritierende Weise. Damit komme ich zum fünften Punkt, Erwählung, Gericht und Verwerfung. Wo Erwählung ist, da ist auch Gericht. Auf diesen Aspekt hat insbesondere Wolfhard Pannenberg aufmerksam gemacht. Zur Erwählungslehre gehört nicht nur die Rede von Befreiung und Sendung der Erwählten, sondern auch die vom Gericht Gottes über ihr Abweichen von Gottes Wegen. Schon in Amos 3,2, also zur Zeit der Entstehung des Erwählungsglaubens, wird explizit ein Zusammenhang von Erwählung und Gericht hergestellt. Ich habe es schon einmal zitiert, aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt, darum will ich an euch heimsuchen, all eure Sünden. Erwählt zu sein heißt, von Gott gerichtet zu werden. Und dieser Logik, dass Erwählung und Gericht zusammengehören, entspricht im Alten Testament auch die Verwendung des Begriffs der Verwerfung. Denn um verworfen werden zu können, muss man alttestamentlich gedacht zunächst erwählt sein. Sie können sich das an Saul, dem exemplarisch verworfenen Menschen des Alten Testaments, verdeutlichen. Saul wird zunächst von Gott erwählt, um dann als einer, der Gottes Wort verwirft, selbst von Gott verworfen zu werden. Dahinter steht die Einsicht, nur wer auf Gottes Wort verpflichtet ist, kann auch durch dieses Wort gerichtet werden. Verwerfung ist also ein geschichtliches Handeln Gottes, das nur dort möglich ist, wo Gott zuvor erwählt hat. Weil Verwerfung zur Erwählung gehört, weil Verwerfung also eine Erwählungswirklichkeit ist, gerade deshalb aber ist Verwerfung kein letztes Wort. Der Erwählte oder das erwählte Volk kann auch mit seinem Verwerfen von Gottes Wort, mit all seinem Unrecht, keine letzte Wirklichkeit schaffen. In unterschiedlichen Klagezeilen bringt Israel seine Erfahrung, von Gott verworfen zu sein, vor Gott selbst. Diese Klagezeilen leben von dem Vertrauen, dass es noch eine Treue Gottes gibt, auch jenseits der Verwerfung. Dass sie Gott noch in der Verwerfung anrufen, zeigt, dass sie damit rechnen, dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk noch nicht zu Ende ist. Dass es sich noch lohnt, Gott anzurufen. Dass es noch möglich ist, dass Gott sich seinem Volk wieder zuwendet. So heißt es in Psalm 89. Aber nun hast du verstoßen und verworfen und zürnst mit deinem Gesalbten. Ja, also scheinbar Ende der Geschichte Verwerfung. Aber gegen diese Erfahrung wird Gott angerufen und an seine Treue erinnert. Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? Ganz ähnlich heißt es in Jeremia 14, hast du denn Juda verworfen oder in Abscheu gegen Zion? Herr, wir erkennen unser gottloses Leben und unserer Väter Missetat, denn wir haben wieder dich gesündigt. Aber um deines Namens willen, verwirf uns nicht. Lass den Thron deiner Herrlichkeit nicht verspottet werden. Gedenke doch an deinen Bund mit uns und lass ihn nicht aufhören. Liest man die Klagen über die Exilierung, und zwar über die als Verwerfung verstandene Exilierung, so fällt auf, dass die menschlichen Fragen, hast du den Juda verworfen? Hast du uns ganz verworfen? Bei Deutero-Jesaja in einem Gotteswort ihre Antwort finden. Den menschlichen Klagen und Zweifeln wird das Gotteswort entgegengestellt. Du Israel, mein Knecht, Jakob, der ich dich erwählt habe, Nachkomme des von mir geliebten Abraham, der ich dich von den Enden der Erde herbeigeschafft und von ihren Grenzen herbeigerufen und zu dir gesagt habe, du sollst mein Knecht sein, erwählt habe ich dich und nicht verworfen. Auch an der Geschichte von Saul und David lässt sich die Begrenzung der Verwerfung erkennen. Selbst der verworfene Saul, der sich am Ende in sein eigenes Schwert stürzt, vergeht nicht in Unehre. Menschen machen sich auf, seinen Leichnam, den die Philister an die Stadtmauer von Bethshean gehängt hatten, zu holen, zu salben und zu begraben. Und David selbst sorgt dafür, dass dem Namen Sauls ein ehrendes Andenken bereitet wird. Ihr Töchter Israel weint über Saul, der euch kleidete mit kostbarem Purpur und euch schmückte mit goldenen Kleinoden an euren Kleidern. Verwerfung ist also kein letztes Wort Gottes, aber zur Erwählungsgeschichte gehören auch Gericht und Verwerfung. Weil das erwählte Volk um Gottes Rechtswillen weiß, kann sein Verhalten an diesem gemessen und so von Gott kritisiert werden. Und dabei würde ich nun in einer systematischen Perspektive zwischen Gericht und Verwerfung unterscheiden. In seinem richtenden Handeln bleibt Gott auf sein erwähltes Volk bezogen. Gottes Gerichte rufen sein Volk zurück zu Gott. Und deshalb haben Gottes Gerichte eine positive, zurechtbringende Funktion. Diese positive Funktion von Gottes Gerichtshandeln verdeutlicht das hebräische Wort für richten, Schafat, das so viel heißt wie zurechtbringen, retten, Recht schaffen. Während Gott im Gericht also auf sein erwählendes Volk bezogen bleibt, verweigert Gott seinem Volk in der Verwerfung selbst sein zurechtbringendes Gericht. Und das können Sie sich jetzt noch einmal an der Geschichte von Saul verdeutlichen. Nach der Verwerfung Sauls ist Gott in dessen Geschichte weder rettend noch richtend präsent. Die Geschichte Sauls ist eine solche, von der Gott nichts mehr erwartet und die deshalb ohne Gottes Begleitung einfach ausläuft. Sie können das zum einen daran erkennen, dass sich der Prophet Samuel von Saul zurückzieht. Also Saul hat keinen Propheten mehr, der ihm das Wort auslegt, der ihn berät. Zum anderen heißt es wiederholt, der Geist des Herrn aber wich von Saul. Und Saul wird dadurch in eine tiefe Orientierungslosigkeit gestoßen, sodass es heißen kann, ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Doch um zu verstehen, warum sich Sauls Geist verfinstert, reicht meines Erachtens völlig die Annahme, dass Gott sich von ihm zurückzieht, ihn ohne Geist und Propheten allein zurücklässt. Die Verweigerung des rettenden und richtenden Wortes liefert Saul an die eigene Verwirrung aus. Ein solches verwerfendes Handeln ist eine äußerste Möglichkeit des geschichtlichen Handelns Gottes. Wenn Sie bedenken, wie selten von Verwerfung die Rede ist, dann wird deutlich, es handelt sich um eine Grenzmöglichkeit des geschichtlichen Handelns Gottes. Aber es gibt Geschichten, auch innerhalb der Geschichte des erwählten Volkes, auf denen kein Segen mehr liegt. Das galt, folgt man den Geschichtsbüchern des Alten Testaments, von der Geschichte Sauls, von der Geschichte des Nordreichs Israel und schließlich auch von der Geschichte des Südreichs Juda. In all diesen Geschichten erkannte Gott selbst keine Möglichkeit mehr, dass sich diese Geschichten noch einmal von innen heraus erneuern. Ein Neuanfang schien es nur noch jenseits dieser Geschichten zu geben, im Falle Sauls in der Geschichte Davids, im Fall des Nordreichs in der Geschichte des Südreichs, das lernen sollte aus der Katastrophe des Nordreichs und im Falle des Südreichs schließlich nur noch durch das Exil hindurch. Damit komme ich zu einem ganz kurzen Schlussabschnitt. Sechstens, die Erwählung Jesu Christi. Gott erwählt sich in Israel und der Kirche zwei Rechtshelfer, die seinen Willen bezeugen und die beständig auf die Universalisierung von Freiheit, Gleichheit und Solidarität hinarbeiten. Gott richtet seine Rechtshelfer, indem er sie auf den Weg der Erwählung zurückruft. Hören wir, was Gott uns in seinem Gericht zu sagen hat? Sind wir als Kirchen und Gemeinden leidenschaftlich engagiert für den Aufbau und Erhalt eines Rechts- und Sozialstaates? Nehmen wir als Kirchen und Gemeinden die wahr, denen kein Rechts- und Sozialstaat zur Hilfe kommt? Die Verfolgten und die Vergessenen? Wenden wir uns wie Jesus denen zu, die von Recht und Religion, das heißt auch von uns selbst, als Sünder gebrandmarkt werden? Spürt man unseren Gottesdiensten ab, dass sich in ihnen eine neue Menschheitsgemeinschaft verwirklicht, aus der niemand ausgeschlossen sein soll, in der man das alltägliche Brot, den Luxus des Weins und den Trost des Wortes miteinander teilt? Wissen wir, dass unsere Kirchen und Gemeinschaften kein Selbstzweck sind, sondern allein der größeren Ehre Gottes dienen? Und zwar des Gottes, der seine Ehre darein setzt, dass den Menschen geholfen wird? Zu oft haben Kirchen und Gemeinden, haben auch wir selbst nicht gehört, was Gott uns in seinem Gericht sagen wollte. Wir haben zu erkennen, dass auch Kirchen und Gemeinden, also die erwählten Rechtshelfer Gottes, unter die Macht der Sünde geraten sind, dass sie nicht Glaube, Liebe und Hoffnung haben wachsen lassen, sondern Misstrauen gesät, sich lieblos verhalten und Menschen die Hoffnung geraubt haben. Christus wird bis in die Gegenwart hinein von Kirchen und Gemeinden gekreuzigt und wir kooperieren dabei, wie schon unter Pontius Pilatus, mit dem Staat und der öffentlichen Meinung. Bedenkt man die Schuldgeschichte der Kirche, dann wundert es einen, dass es mit uns noch nicht ganz aus ist. Das aber, so bekennt der christliche Glaube, liegt allein an der Treue Gottes, des Gottes, der sein Recht nicht gegen die Menschen, sondern mit den Menschen durchsetzen will. Wo aber erkennt der christliche Glaube, dass Gottes Treue größer ist als die Untreue der Seinen, dass Gottes Erwählung auch dort in Kraft bleibt, wo Menschen Gott verworfen haben? Der christliche Glaube antwortet darauf, allein in Jesus Christus, in der Auferweckung des Gekreuzigten. In Jesus Christus hat sich Gott ein für alle Mal mit der Menschheit verbunden. Die Menschen aber und insbesondere Gottes Rechtshelfer selbst haben das nicht akzeptieren wollen und den Menschgewordenen gekreuzigt. Doch der von den Menschen verworfene Gott hat in der Auferweckung Jesu Christi verdeutlicht, dass er an seiner Einheit mit dem menschlichen Geschlecht festhält. In der Erwählung Jesu Christi wird deutlich, Gott will nicht Gott sein ohne die Menschen und deshalb rettet er sie aus dem Tod und macht sie zu Zeugen von Gottes Gerechtigkeit. Als solche Zeuginnen und Zeugen Als Rechtshelfer Gottes wollen wir dereinst befunden werden. Ich danke Ihnen.